NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageschronik heute mit Andreas Flocken. Und das sind einige unserer Themen. Einigkeit auf Konferenz in Rostock. Innenminister sind für ein neues NPD-Verbotsverfahren. Schulterschluss zwischen den Unionsparteien. Abschluss des CDU-Parteitages. Korruptionsreport 2012. Schlechte Noten für Griechenland. Hierzu auch unser Kommentar. Und Preisabsprachen bei Fernseh- und Monitorherstellern. EU-Kommission verhängt Rekordbußgeld von knapp 1,5 Milliarden Euro. In Rostock sind heute die Innenminister der Länder zusammengekommen. Ganz oben auf der Tagesordnung stand das geplante NPD-Verbotsverfahren. Nach dem vergeblichen Versuch vor 9 Jahren soll es nun einen zweiten Anlauf geben, die rechtsextremistische NPD durch das Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Hierfür wurde bereits viel Material gesammelt. Vor rund einer Stunde wurden die Ergebnisse der Beratungen bekannt gegeben. Axel Krumauer in Rostock, zu welchem Ergebnis sind denn nun die Innenminister gekommen? Herrscht nun Einvernehmen über einen Verbotsantrag?
Es herrscht zumindest Einvernehmen darüber, dass das Material, das in dem vergangenen Dreivierteljahr gesammelt wurde, über 2600 Einzelbelege aus ja öffentlich zugänglichen Quellen, auf jeden Fall für einen Verbotsantrag reicht. Diese Beweise belegen demnach eindeutig, dass die NPD gegen die Verfassung arbeitet, sagte auch Bundesinnenminister Friedrich.
Es ist entscheidend, dass das, was wir an Material haben, zurechnen können der NPD. Also, dass die NPD in einem weiteren Verfahren nicht behaupten kann, das sind Einzelstimmen, die mit unserer Partei nichts zu tun haben.
Von einigen Innenministern war auch zu hören, dass das beeindruckendes Material gewesen sei oder sei, dass die Verfassungswidrigkeit der NPD belege. Allerdings gibt es ein gewisses Ja-Aber. Die Innenminister der Länder sind sich einig, sie wollen einen solchen Verbotsantrag gegen die NPD auf den Weg bringen, empfehlen das also der Ministerpräsidentenkonferenz morgen. Allerdings gab es unter anderem auch vom Bundesinnenminister nur ein gewisses Ja-Aber.
Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesem Material gewinnen können, ist größer, als dass wir verlieren. Die politische Frage, wie gesagt, was bedeutet das für den Auftrieb möglicherweise einer sterbenden Partei? Das ist etwas, was letzten Endes, wie gesagt, die Ministerpräsidenten im Bundesrat, aber auch die Minister im Bundeskabinett bewerten müssen.
Heißt also, der Bundesinnenminister sieht gute Chancen, mit diesem Material ein solches Verbotsverfahren anzustreben. Er weist aber auch auf die Gefahren hin. Und darum gibt es zu der Empfehlung auch eine Protokollnotiz, die neben dem Bund auch Hessen und das Saarland unterschrieben haben. Friedrich wird übrigens dem Bundeskabinett auch nicht empfehlen, sich einem Verbotsantrag anzuschließen. Er wird nur sagen, dass die Materialsammlung sehr, sehr eindeutig ist. Niedersachsens Innenminister Schünemann, der sprach sogar davon, dass ein Parteiverbotsverfahren kein juristisches Risiko bürgen würde. Aber auch er fügte ein gewisses Aber hinzu.
Wir dürfen das NPD-Verbotsverfahren auch nicht überhöhen. Denn damit haben wir den Rechtsextremismus, auch nicht den parteigebundenen Rechtsextremismus, bereits besiegt.
Also eine einstimmige Empfehlung der Innenminister der Länder für ein NPD-Verbotsverfahren, aber eben auch durch die Protokollnotiz der klare Hinweis auf die Gefahren.
Herr Krumauer, wie geht's denn jetzt weiter? Wie sieht der weitere Zeitplan aus?
Morgen treffen sich in Berlin die Ministerpräsidenten der Länder zu ihrer Konferenz. Die werden über genau diese Empfehlung natürlich beraten. Es ist davon auszugehen, dass sie der Empfehlung folgen werden, die Innenministerkonferenz heute ausgesprochen hat, und einen entsprechenden Beschluss fassen werden. Das heißt allerdings, dass dann der Bundesrat wahrscheinlich auf seiner nächsten Sitzung am 14. Dezember noch formell einen solchen Beschluss fassen muss. Und dann wird man einen entsprechenden Antrag ausarbeiten. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffee, der sprach ja bislang immer davon, dass das wahrscheinlich im ersten Halbjahr 2013 der Fall sein wird. Allerdings hat er im Vorfeld dieser Innenministerkonferenz schon ein ganz klein bisschen zurückgerudert und gesagt, man möchte, dass das wirklich wasserdicht diesmal ist. Und das heißt, man wird sich die Zeit nehmen, die es braucht. Das heißt, es kann dann auch ein klein bisschen länger dauern.
Aus Rostock waren das Informationen von Axel Krumenauer. Abschluss des CDU-Parteitages in Hannover. Ein Parteitag ganz im Zeichen von Angela Merkel. Gestern wurde sie mit einem Traumergebnis als Vorsitzende bestätigt. Und heute nun der Schulterschluss mit der CSU. Schließlich steht im kommenden Jahr die Bundestagswahl an. Querschläge aus Bayern soll es jedenfalls nicht mehr geben. Aus Hannover, Peter Mücke.
Wenn Horst Seehofer gut drauf ist, und das macht sich meist an Umfrageergebnissen fest, dann kann er ganz charmant sein.
Hochverehrte liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, meine Damen und Herren, liebe Freunde.
Der traditionelle Auftritt des CSU-Chefs beim Parteitag der großen Schwester CDU sagt immer auch etwas über die momentane Stimmung innerhalb der Parteienfamilie aus. Und die ist nach einigem Gezänk in den vergangenen Monaten offenbar in einer Entspannungsphase.
Ich denke, es passt kein besserer Salz. Als passt schon.
Was so viel heißen soll, dass Seehofer zufrieden ist. Mit sich, der Welt und dem Verlauf des CDU-Parteitags natürlich, der gestern Angela Merkel mit knapp 98% als Chefin bestätigt hat.
Wir haben jetzt im Heerflug lange überlegt, wann es zuletzt einem CSU-Vorsitzenden vergönnt war, ein solches kubanisches Wahlergebnis zu erzielen. Es ist uns kein Beispiel eingefallen.
Was dann doch ein bisschen an Seehofer nagen dürfte. Besser gefallen haben dürfte ihm dann schon das, was eine Zeitung kürzlich über ihn geschrieben hat.
Wenn Horst Seehofer in seinem Übermut keine Fehler macht, könnte die CSU der Union am Wahltag den entscheidenden Schub verleihen. Also die ganze Gefahr der nächsten Monate liegt bei mir. Und deshalb sind wir fest entschlossen, dass wir in den nächsten Monaten ein schnurrendes Kätzchen sind und kein brüllender Löwe.
Davon soll auch der Koalitionspartner im Bund und in Bayern etwas haben, die darbende FDP.
Deshalb bitte ich euch inständig, dass wir nicht andere Koalitionsfantasien diskutieren, sondern uns zu dem bekennen, mit denen wir gerade regieren. Das ist nicht jeden Tag einfach, aber liebe Freunde, es ist letzten Endes erfolgreich, dank unserer Führung.
Auch ein Appell an sich selbst, denn die Liberalen hatten nicht zuletzt unter den Eskapaden Seehofers zu leiden. Zuvor hatte sich auch schon Unionsfraktionschef Kauder zu Schwarz-Gelb bekannt und attackierte, anders als die Kanzlerin gestern, die SPD scharf.
Ich habe den Eindruck, Steinbrück hat schon lange erkannt, dass er keinen Stich gegen Angela Merkel und die CDU macht und nur seinen Marktwert für weitere Vorträge nach der Bundestagswahl erhöhen will.
Eine Anspielung darauf, dass der SPD-Kanzlerkandidat noch in dieser Woche einen Vortrag bei einer Schweizer Privatbank geplant hatte, der inzwischen aber abgesagt ist. Eine klare Abgrenzung machte Kauder auch gegenüber den Grünen.
Eine große, souveräne, stolze Volkspartei wie CDU und CSU läuft diesen Grünen nicht nach, liebe Freundinnen und Freunde.
Ansonsten war heute die Luft ein bisschen raus. Einstimmig beschloss der Parteitag den Leitantrag des Vorstands, mit dem sich die CDU Zuwanderern weiter öffnen, Frauen in Führungspositionen fördern und den Koalitionspartner FDP zum Einlenken bei Lohnuntergrenzen bewegen will. 2 Stunden früher als geplant schickte Kanzlerin Angela Merkel die rund 1000 Delegierten in den Feierabend.
Fahren Sie nach Hause, berichten Sie über das, was Sie hier erlebt haben und ziehen Sie die Schlussfolgerungen daraus, dass wir ein arbeitsreiches Jahr vor uns haben.
Das gleich mit der wichtigen Landtagswahl in Niedersachsen beginnt. Dort muss CDU-Ministerpräsident McAllister am 20. Januar wegen der schwächelnden FDP um sein Amt fürchten.
Und dann heißt es raus zu den Menschen, Überzeugungsarbeit leisten. Die Bilanz ist toll, aber allein aus Dankbarkeit wird man nicht gewählt.
Und das gilt auch für die Bundestagswahl im Herbst.
Noch immer wird bei Geschäften und Verkaufsabschlüssen oftmals geschmiert. Korruption ist nach wie vor weit verbreitet, und zwar nicht nur in Entwicklungsländern. Betroffen sind auch die europäischen Länder. Nach wie vor keine gute Figur macht Griechenland. Das geht aus dem heute in Berlin vorgelegten Korruptionsbericht von Transparency International hervor. Georg Sparte mit Einzelheiten.
Armes Griechenland. Der Pleitegeier kreist dort ohnehin seit geraumer Zeit und jetzt auch noch die rote Laterne in Sachen Korruption.
Griechenland kommt in unserem diesjährigen Wahrnehmungsindex im Rahmen der EU-Länder am schlechtesten weg,
sagt Edda Müller von Transparency International. Die sind für die Integritätsprüfung von Staaten gewissermaßen das, was der TÜV für Altautos ist, die letzte Instanz. Und Transparency stellt im seit 1995 erscheinenden Korruptionsindex der Staaten Griechenland heute die Note ungenügend aus. Platz 94 von 176 Ländern, abgerutscht um 14 Plätze binnen eines Jahres.
Hier wird belegt, das, was wir seit Monaten immer wieder fordern, dass die Korruptionsrisiken in den jeweiligen Ländern in einem engen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und sonstigen Stabilität eines Landes zu sehen sind. Von daher ist Korruptionsbekämpfung kein rein moralische Notwendigkeit und Postulat, sondern es hat unmittelbar etwas zu tun auch mit den politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eines Landes.
Griechenland spielt, was Korruption angeht, also derzeit in einer Liga mit Kolumbien, Senegal und Indien. Korrupte Beamte, Steuerbehörden, ein öffentlicher Sektor, in dem wenig funktioniert. Aber auch Italien sollte da peinlich berührt zu Boden schauen, Platz 72. Schlechter schnitten in Europa nur noch Rumänien und eben Griechenland ab. Dabei geht es nicht um belegte, sondern gefühlte Korruption. Transparency wertet Wirtschaftsstatistiken aus. Analysen der Weltbank, der Wirtschaftskammern befragt Menschen, die mit dem öffentlichen Sektor der Länder zu tun haben. Und wie sieht's in Deutschland aus? Naja, sagt die Korruptionsjägerin, Platz 13 weltweit.
Wahrnehmung Deutschlands ist nicht besonders gut. Wir liegen im Mittelfeld. Und die politische Szene, die Parteien, die Abgeordneten im Deutschen Bundestag haben es in der Hand, dieses zu ändern.
Beispiel UN-Konvention gegen Korruption. Seit 9 Jahren unterschrieben, bis heute von Deutschland nicht ratifiziert. Beispiel Strafbarkeit von Abgeordnetenbestechung, seit langem gefordert, zuletzt von der schwarz-gelben Regierungskoalition wieder verhindert.
Es ist hohe Zeit, dass Deutschland seine Glaubwürdigkeit im Bereich der Korruptionsbekämpfung unter Beweis stellt und dass diese Lücke im Strafrecht geschlossen wird. Also Abgeordnetenbestechung muss verschärft werden.
Ein kleiner Dank übrigens, auf den der Empfänger sicher gern verzichtet hätte, geht an Peer Steinbrück, dessen reger Vortragstätigkeit nämlich sei es zu verdanken, dass hierzulande ein weiteres Antikorruptionsthema in den Mittelpunkt gerückt sei, das der Nebentätigkeiten deutscher Bundestagsabgeordneter. Dass allerdings der jetzige Bundestag neue, schärfere Regelungen und mehr Transparenz zwar besprochen, nicht aber tatsächlich verabschiedet habe, findet Edda Müller nicht mehr nur peinlich.
Hier darauf zu vertrauen oder darauf hinzuweisen, wir haben da schon mal alles ausgearbeitet und der neue Bundestag, der bringt das dann in trockene Tücher, das ist schon eine Unverfrorenheit, sage ich mal, die wirklich nicht zu verstehen ist.
Lernen können die Deutschen und 172 andere Länder da von den diesjährigen Siegern. Gemeinsam auf Platz 1 Neuseeland, Dänemark und Finnland. Deutschland mit dem 13. Platz, immerhin noch vor Frankreich, Großbritannien und den USA. Und abgeschlagen mit der TÜV-Plakette korrupteste Nationen weltweit, dieses Mal Afghanistan, Somalia und Nordkorea.
Zum Korruptionsbericht nun auch der Kommentar, hören Sie Ulrich Zissler.
Je schlechter es den Menschen in einem Land geht, desto mehr blüht dort auch die Bestechung. Das ist eine Lehre, die man Jahr für Jahr aus dem Korruptionsatlas von Transparency International ziehen kann. Oder wie Bertolt Brecht es in der Drei-Groschen-Oper formuliert hat, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ein guter Beleg für diese These ist Griechenland, das im aktuellen Ranking nur noch auf Platz 94 liegt, hinter Ländern wie Djibouti, Jamaika und Ruanda. Satte 14 Plätze haben die Hellenen seit dem letzten Transparency-Jahresbericht eingebüßt. Der Verfall der Sitten geht dort Hand in Hand mit dem Niedergang der Ökonomie. Wer von seinem schmalen Beamtengehalt kaum mehr leben kann, der versucht, sich andere Geldquellen zu erschließen. Eine Entwicklung, die Weltbank und Eurofinanzminister bei der nächsten Sparrunde für Griechenland im Auge behalten sollten. Vor diesem Hintergrund verwundert es also nicht, dass Länder wie Dänemark, Finnland und Neuseeland auch die besten Positionen auf der Korruptionsliste einnehmen. Wer gut bezahlt wird, zusätzlich noch gut ausgebildet ist, der ist für das kleine Backschisch zwischendurch weniger anfällig. Er würde einfach zu viel riskieren. Auch Deutschland mit seinem 13. Platz gehört glücklicherweise noch in diese Spitzengruppe. Bestochen wird natürlich trotzdem, nur eben nicht auf so niedrigem Niveau. Es muss sich schon lohnen, die Hand aufzuhalten. Die Forderungen von Transparency sind deshalb sinnvoll. Regierungen müssen, so sagt der Chef der Antikorruptionsorganisation Huguette Labelle, Maßnahmen gegen Bestechung in alle ihre Entscheidungsprozesse mit einfließen lassen. Konkret heißt das, die Frage, wann und wo illegal Geld gezahlt werden könnte, muss schon im Vorfeld, bei der Planung, mitgedacht werden. Etwaige Einfallstore für Korruption können so vielfach geschlossen oder zumindest intensiv beobachtet werden. Das gilt besonders für Bereiche wie Lobbyismus, Parteispenden und öffentliche Aufträge. Und natürlich wäre in Deutschland auch die Verschärfung der Gesetze gegen Abgeordnetenbestechung hilfreich, ebenso wie es überfällig ist, dass Mitglieder des Bundestags ihre Nebeneinkünfte offenlegen. Jeder, der mit der Korruptionsbekämpfung zu tun hat, weiß das. Dass unser Parlament solche Veränderungen trotzdem ein ums andere Mal aufschiebt, zeigt, Der Kampf gegen die Korruption ist auch in Deutschland noch lange nicht zu Ende. Der Jahresbericht von Transparency hilft, dass das nicht in Vergessenheit gerät.
Ulrich Zissler kommentierte. Wir bleiben sozusagen beim Thema. Es geht um Preisabsprachen. Die EU hat heute Rekordbußgelder in Höhe von knapp 1,5 Milliarden Euro gegen Bildröhrenhersteller verhängt. Darunter namhafte Unternehmen wie Samsung, Philips und Toshiba. Die Märkte wurden jahrelang untereinander aufgeteilt zum Nachteil der Verbraucher. Aus Brüssel, Wolfgang Landmesser.
Ein Liebhaber des Golfsports scheint Joaquin Almunia nicht zu sein. Um die Preise ihrer Bildröhren abzusprechen, hatten sich die Top-Manager der Technologiekonzerne regelmäßig in Golfclubs getroffen, in Europa und in Asien. Aber wo genau, hatte der spanische EU-Wettbewerbskommissar nicht parat.
I cannot tell you the names of the golf resorts. I am not an expert in this sport.
Er sei kein Golfexperte, aber einer für Kartelle. Schon einige dicke Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht hat die EU-Kommission in Almunias Amtszeit aufgedeckt. Das Bildröhrenkartell ist der bisher größte Fall, mit einer Geldbuße von insgesamt knapp 1,5 Milliarden Euro.
The fines taken together represent the highest total amount the commission has imposed in a cartel case.
Darin spiegelt sich die Schwere des Vergehens, die durch das Kartell erzielten Umsätze und wie lange ein Unternehmen am Kartell mitgewirkt hat. In diesem Fall waren alle Faktoren für eine saftige Strafe erfüllt. Fast 10 Jahre lang zwischen 1996 und 2006 hatten Samsung, Philips, Panasonic und andere Hersteller die Preise für Fernseh- und Computerbildröhren abgesprochen. Bildröhren waren früher die wesentliche Komponente von Fernsehern und Computerdisplays und machten bis zu 70% des Preises eines Bildschirms aus. Entsprechend draufzahlen mussten die Käufer dieser Monitore. Durch die Preisabsprachen hätten die Technologiekonzerne vermutlich auch den Wechsel zu modernen Flachbildschirmen verschleppt, so Joaquin Almunia. Die Hersteller dagegen mehrten ihren Profit, wie der Kommissar fast genüsslich zitierte. Ein Dokument, das wir in unserer Untersuchung entdeckten, liest sich so. Aufgrund des Erfolges unserer Treffen hatte dieses Jahr jeder Freude am Geschäft. Und in einer anderen Unterlage wurden die Kartellmitglieder zur Geheimhaltung aufgefordert, weil, Zitat, eine Offenlegung gegenüber Kunden oder der Europäischen Kommission äußerst schädlich wäre. Aber jetzt ist Zahltag für die Unternehmen, obwohl nicht alle Teilnehmer am Kartell die volle Geldbuße tragen müssen. Dem taiwanesischen Chunghwa-Konzern hat die EU-Kommission die Strafe vollständig erlassen, nach der Kronzeugenregelung. Durch die Hinweise von Chunghwa war das Kartell aufgeflogen. Andere Unternehmen erhalten Nachlässe, weil sie an der Aufdeckung der Preisabsprachen mitgewirkt haben. Der niederländische Konzern Philips hat angekündigt, gegen die Entscheidung zu klagen. Die Strafe sei unverhältnismäßig für ein Geschäftsfeld, aus dem das Unternehmen bereits 2001 ausgestiegen sei. An der Beweisaufnahme der EU-Kommission gibt es aber offenbar wenig zu rütteln. Bilderbuchbeispiele für betrügerische Absprachen sind die Bildröhrenfälle für Wettbewerbskommissar Almunia.
These two cartels are textbook examples of all the worst kinds of collusive practices.
Wenn Unternehmen Preise und Produktionsmengen auskungelten, sei das schädlich für die Innovation der europäischen Wirtschaft. Mit Pardon aus Brüssel können Kartelle auch in Zukunft nicht rechnen.
Wir bleiben in Brüssel. Am zweiten Tag der Konferenz der NATO-Außenminister stand heute eigentlich Afghanistan auf der Tagesordnung. Denn bis Ende 2014 soll die ISAF-Mission beendet werden und es sind noch viele Fragen zu klären. Doch dann ging es heute erneut um den Bürgerkrieg in Syrien. Christoph Brössel berichtet.
Die Außenminister der NATO haben von ihrem Treffen ein klares Signal ausgesendet. Gestern hatte es grünes Licht für die Verlegung von Abwehrraketen an die türkisch-syrische Grenze gegeben. Heute noch einmal deutliche Warnungen. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton. In unserer Geschlossenheit haben wir ein gemeinsames Signal an Assad gesendet. Der Einsatz chemischer Waffen würde eine rote Linie überschreiten, sagte Clinton und schloss damit alle 28 Mitgliedstaaten ein.
Our concerns are that an increasingly desperate Assad regime.
Unsere Befürchtung ist, dass Vertreter eines zunehmend verzweifelten Regimes Assad chemische Waffen einsetzen könnten oder die Kontrolle über diese Waffen verlieren könnten an andere Gruppen in Syrien. Die New York Times hatte berichtet, das Militär Assads bereite den Einsatz von chemischen Waffen vor. Die US-Regierung soll bereits Pläne für einen begrenzten Einsatz mit Soldaten haben, um die chemischen Waffen zu sichern. Eine offizielle Bestätigung der Berichte gibt es nicht. Experten sind sich jedoch sicher, dass dass Syrien über ein großes Arsenal von chemischen Waffen verfügt und auch über die nötigen Trägerraketen. Syrien hat den Besitz solcher Waffen bestätigt, betont jedoch, sie nur im Falle eines Angriffs einzusetzen. Bundesaußenminister Guido Westerwelle.
Ich glaube, es ist richtig, dass wir diese Berichte sehr aufmerksam auch verfolgen und in aller Konsequenz uns auch mit diesen Berichten und Spekulationen auseinandersetzen.
Westerwelle sagte, es gehe darum, einen Flächenbrand in der Region zu vermeiden. Der Außenminister deutete an, dass auch Russland und China sich von Assad abwenden würden, sollten chemische Waffen in Syrien zum Einsatz kommen. In Syrien leben viele Russen. Zu den Berichten über einen möglicherweise bevorstehenden Einsatz von Giftgas sagte Westerwelle:
Wir haben bislang keine eigenen Erkenntnisse, aber wir wollen auch vorbereitet sein. Denn ein solches Regime ist auch zu vielen Grausamkeiten fähig.
Eigentlich stand beim Treffen der Außenminister das Thema Afghanistan auf der Agenda. Dabei klopfte die Allianz sich auf die Schulter. NATO-Generalsekretär Anas Fogh Rasmussen. Wir haben diskutiert, wie wir sicherstellen können, dass die Übergabe der Verantwortung von ISAF-Soldaten an die afghanischen Sicherheitskräfte weiter erfolgreich verlaufen kann. Hinter den Kulissen gab es offenbar Gespräche darüber, wie viele Soldaten der Allianz nach 2014 noch nötig seien. Auch die USA wollen massiv reduzieren. Experten befürchten, dass Afghanistan im Chaos versinken könnte. Und noch ein dritter Konfliktherd beschäftigte die Politik in Brüssel. Die Europäische Union bestellte am Nachmittag den israelischen Botschafter ein. Eine Sprecherin sagte, bei dem Gespräch solle dem Botschafter das Ausmaß der Besorgnis innerhalb der EU mitgeteilt werden, angesichts der Siedlungspolitik Israels. Die Regierung Netanyahu hatte angekündigt, 3000 Wohnungen im Westjordanland zu errichten.
Aus Brüssel, Christoph Prössel. Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Die Lage der Landwirte steht und fällt mit der Entwicklung der Agrarpreise. Angesichts der Sparzwänge will man in der EU Subventionen zurückfahren. Eine Entwicklung, die bei den Bauern nicht auf Beifall stoßen dürfte. Wie ist es also um die finanzielle Situation der Landwirte bestellt? Der Deutsche Bauernverband hat heute Zahlen vorgelegt. Informationen von Arne Meyer.
Den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, hat bei der heutigen Vorlage der Bilanz der Landwirtschaft offensichtlich ein ausgesprochen großer Servicegedanke angetrieben. Denn den zuhörenden Journalisten lieferte er die Schlagzeile gewissermaßen frei Haus.
Lassen Sie mich als Schlagzeile sagen, die Einkommensentwicklung, die Ergebnisentwicklung ist befriedigend im Schnitt, aber gekennzeichnet von erheblichen Unterschieden.
Und das gilt sowohl hinsichtlich der Ausrichtung des Hofes als auch regional. So haben Schweinehaltungsbetriebe ein etwas besseres Wirtschaftsjahr 2011-2012 hinter sich, die Acker- und Milchbauern ein etwas schlechteres. Der Bauernverband nimmt als Maßstab die im Zeitraum 1. Juli bis 30. Juni erzielten Unternehmensergebnisse. Im Schnitt liegen die bei 58.200 Euro und damit fast auf den Euro genau auf Vorjahresniveau. Futter und Düngemittel, Energie, auch für die deutschen Bauern ist das alles teurer geworden. Ruckwied umschrieb den Verlauf des Geschäftsjahres deshalb auch mit dem Wort stabil.
Wenn wir das Einkommen jetzt auf den Monat herunterbrechen, dann sind das in etwa 3.300 Euro brutto. Hieraus müssen aber die ganzen Sozialkosten, also Krankenkasse, Alterskasse, getragen werden. Aber auch Reinvestitionskosten, die über den alten Investitionsbetrag hinausgehen.
Und ebenfalls interessant, fast jeden zweiten Euro nimmt der Landwirt nicht durch seine Arbeit ein, sondern etwa die Hälfte der 58.200 Euro kommt aus Brüssel als EU-Direktzahlung. Die Landwirte Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern haben, verglichen mit dem Vorjahr, ihr Geschäft leicht verbessern können. In Schleswig-Holstein sind die Ergebnisse im Schnitt um mehr als ein Viertel eingebrochen, vor allem wegen der dramatisch schlechten Raps- und Getreideernte.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Sommer 2011, der war nur verregnet.
Das Wetter ist für die Landwirtschaft aber schon immer eine der größten Herausforderungen gewesen. Mit der Energiewende kommt eine weitere hinzu, in mehrfacher Hinsicht. Viele der dafür notwendigen neuen Leitungen werden über Acker- und Wiesenflächen laufen müssen. Die deutschen Bauern erwarten eine angemessene Entschädigung. Dass sie selber allerdings mit ihren Biogas- und Photovoltaikanlagen mehr und mehr zu Energielieferanten werden, diese Tendenz geht weiter. Das Kerngeschäft überwiegt allerdings noch immer bei weitem, so Udo Hämmerling, stellvertretender Generalsekretär des Bauernverbandes.
Wir kommen etwa auf 5,7 Milliarden Euro Umsatz in dem Bereich. Zum Vergleich, der Umsatz im Bereich landwirtschaftliche Urproduktion ist knapp 54 Milliarden Euro. Dort sehen Sie in etwa dann die Dimension.
Auch zu der seit Monaten laufenden Debatte über den Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung bezog der Bauernverband Position. Grundsätzlich stehe er hinter dem Ziel der Bundesregierung, den Einsatz dieser Medikamente zu reduzieren.
Wie viel Unterhalt müssen geschiedene oder getrennt Lebende für ihre Kinder zahlen? Welche Summe darf der Unterhaltspflichtige selbst behalten? Antworten gibt die sogenannte Düsseldorfer Tabelle. Herausgegeben wird sie seit Jahren vom Oberlandesgericht Düsseldorf. Sie ist zwar rechtlich nicht verbindlich, vielen Familiengerichten dient sie jedoch als Richtschnur. Heute wurde die aktualisierte Tabelle bekannt gegeben. Aus Düsseldorf Martin Höke.
Der Kindesunterhalt wird im kommenden Jahr nicht erhöht. Der einfache Grund, dessen Bemessung richtet sich nach dem steuerlichen Kinderfreibetrag. Da dieser nicht angehoben wurde, bleiben die von den unterhaltspflichtigen Elternteilen zu zahlenden Beträge gleich, erklärt Gerichtssprecher Ulrich Egger.
Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, den steuerlichen Kinderfreibetrag gegebenenfalls zu erhöhen. Im bürgerlichen Gesetzbuch ist vorgesehen, dass sich der Unterhaltsbeitrag für die Kinder nach dem steuerlichen Kinderfreibetrag richtet. Hier soll eine Einheitlichkeit geschaffen werden.
Derzeit liegt der Kinderfreibetrag bei 4.368 Euro. So müssen unterhaltspflichtige Väter und Mütter mit einem Nettoeinkommen von bis zu 1.500 Euro weiterhin monatlich 364 Euro für ein bis zu 11 Jahre altes Kind zahlen. Da das Kindergeld bei Minderjährigen den Eltern zu gleichen Teilen angerechnet wird, muss der getrennt lebende Partner unterm Strich monatlich nur 272 Euro zahlen. Während der Kindesunterhalt gleich bleibt, wird der monatliche Selbstbehalt, also der Betrag, der dem Unterhaltszahler bleiben muss, erhöht. Bei Erwerbstätigen um 50 auf jetzt 1.000 Euro, bei Arbeitslosen um 30 auf 800 Euro. Der Selbstbehalt richtet sich nach dem Existenzminimum. Das aber hat sich durch die Anhebung der Hartz-IV-Sätze erhöht. Und das hat Folgen für die Scheidungskinder, weiß Ulrich Egger.
In bestimmten Grenzfällen kann das dann dazu führen, dass Kinder von dem Unterhaltspflichtigen jedenfalls dann keinen Unterhalt mehr bekommen, weil der Unterhaltspflichtige dann eben weniger als das Existenzminimum verdient. Er ist dann nicht leistungsfähig und wer nicht leistungsfähig ist, muss keinen Unterhalt zahlen.
Dann müssen die Kommunen einspringen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, bei minderjährigen Kindern den Mindestunterhalt zu übernehmen, sofern die Zahlungen des getrennt lebenden Partners ausbleiben oder zu gering sind. Dann müssen Sozial- und Jugendämter den sogenannten Unterhaltsvorschuss zahlen, erklärt Jürgen Seuker, der Vorsitzende Familienrichter des Düsseldorfer Oberlandesgerichts.
Dadurch kommen ganz erhebliche Beträge auf die öffentliche Hand zu. Aber auf der anderen Seite muss man berücksichtigen, dass dann, wenn wir die Selbstbehalte nicht erhöhen würden, die Unterhaltspflichtigen ergänzend ALG II berechtigt werden. Das heißt, es müssten dann wieder die Jobcenter übers ALG II das ausgleichen, was wir ihnen jetzt an Selbstbehalt mehr gegeben haben.
Die Düsseldorfer Tabelle wird von den Richtern der Familiensenate des Oberlandesgerichts in Abstimmung mit anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen Familiengerichtstag in regelmäßigen Abständen neu gefasst. Am 1. März 1962, also vor 50 Jahren, wurden erstmals in der Düsseldorfer Tabelle Richtwerte festgelegt, um die Berechnung des Unterhalts zu vereinheitlichen.
Informationen von Martin Höke. Der älteste Mensch der Welt lebte bisher in den USA, in Georgia. Jetzt ist Bessie Cooper gestorben. Sie wurde 116 Jahre alt. Martin Ganselmeier.
Sie gehörte zu den wenigen Menschen auf der Welt, die drei Jahrhunderte erleben durften. Bessie Cooper war bis zu ihrem Tod am Dienstagabend geistig rege und für ihr Alter erstaunlich fit. Sie hat sich am Vormittag noch die Haare machen lassen und sich dann einen Weihnachtsfilm angeschaut, sagte ihr Sohn. Anschließend habe sie sich hingelegt und sei friedlich eingeschlafen. Bessie Cooper wurde 1896 in Tennessee geboren und kam nach ihrem Studium während des Ersten Weltkrieges als Lehrerin nach Monroe, etwa 70 Kilometer östlich von Atlanta. Dort unterrichtete sie in einer Zwergschule mit nur zwei Klassenzimmern. Sie blieb ihr Leben lang in Georgia, zog vier Kinder groß und feierte ihren 115. Geburtstag mit Verwandten und Freunden. Zum 116. Geburtstag in diesem August wurde eine Brücke in Monroe nach ihr benannt. Als Grund für ihre lange Lebensdauer gab Cooper stets an, dass sie sich selbst um alles gekümmert habe und kein Junkfood esse. Nach Bessie Coopers Tod führt das Guinness-Buch der Rekorde nun Dina Manfredini als ältesten Menschen der Welt. Die aus Italien stammende 115-Jährige lebt im US-Bundesstaat Iowa. Den Rekord als ältester Mensch der Welt hält immer noch die Französin Jeanne Calment. Sie starb 1997 im Alter von 122.
Und so viel für heute im Echo des Tages. Die Sendung finden Sie auch im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen jetzt noch Andreas Flocken.